Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm um die Adler, Mannheim and all things Hockey. Heute geht es wieder um die Adler. Wenn es um die Adler geht, brauche ich jemanden an meiner Seite, der Ahnung hat, wobei den brauche ich immer. Und wenn es um die Adler geht, ist das der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend, Sven, hi.
Hi, ja, was haben wir vorweg zu sagen, bevor wir dann auf das Erfolgsteam der DL schauen, der letzten 6 Spiele? Weil wir sind ja ein Erfolgspodcast, muss man ja sagen. Wir nehmen ja auf, wenn es gut läuft.
Absolut.
Man kann auch sagen, die Adler strengen sich an, wenn sie wissen, dass wir aufnehmen. Aber das wäre jetzt zu viel. Ja, was...
Mit Sorry. Blick auf die Saison... Ja, alles gut. Ich wollte nur reingrätschen und sagen, das kann man jetzt mit Blick auf die Saison nicht zwingend behaupten. Ne?
Nee, da
dadurch, dass du nur 3 Siege in Folge hast bei Mannheim momentan, maximal.
Ja, die Kunst ist ja dann immer genau den Moment abzuwischen. Oh Gott, ja. Schönen guten Abend, war ein langer Arbeitstag heute, den Moment zu erwischen, wenn es gut läuft. Also wenn ihr jetzt noch dabei seid, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank geht auch mal wieder raus an die Steadies. Wer mag, kann uns da gern ebenfalls unterstützen. steady.de/eiszeitfm. Ansonsten könnt ihr uns folgen auf Instagram und Blue Sky. Blue Sky hat sich mittlerweile eine schöne Hockey-Bubble gebildet. Grüße an alle da draußen, die da Teil davon sind. Dürfen gerne noch mehr werden. Und damit wir den Werbeteil noch rund machen, Eiszeit FM Overseas, die Folge kam letzte Woche raus, unter anderem mit einem Schwerpunkt zu Mo Seider. Phil, wir haben noch einen Werbeteil, den wir kurz ansprechen müssen und dann geht's auch schon in die Sendung. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk da draußen sucht, dein Redaktionskollege Christian Rotter hat ein Buch geschrieben, Bock auf Eishockey, das seit letzter Woche draußen ist.
Seit Samstag, seit 7. Dezember, also letzte Woche, ja.
Entschuldigung, bitte.
Ja, alles gut, ja.
Wir sind heute total eingespielt. das wird richtig gut heute. Mach du.
Hey, wollte nur sagen, Buch 270 Seiten, 21 deutsche Stars aus der Eishockey-Szene erzählen so ein bisschen ihre... Ja, eigene Geschichte, warum sie Bock auf Eishockey haben, wobei Eishockey-Stars jetzt auch nicht ganz stimmt, weil es sind auch 2 von Christian sogenannten Edelfans dabei, einmal mit Felix Neureuther, der in seiner Kindheit in Rissasee ja mit Jungs wie Markus King, Ulrich Maurer oder so auch selbst Eishockey gespielt hat in der Schülermannschaft und dem Eishockey sehr verbunden ist, der auch selbst ein Eishockey-Buch rausgebracht hat für Kinder. Und Campino, der Frontmann der Toten Hosen, wenn man das noch an der Stelle erklären muss, ist auch mit dabei. Natürlich auch großer Eishockey-Fan und Fußball-Fan, aber schon ganz, ganz lang bei der Düsseldorfer EG und auch da unter anderem mit Uli Hiemer eng befreundet. Hatten da auch gleich bei der ersten Begegnung eine wilde Partynacht in der Düsseldorfer Altstadt. Was Campino dann auch zu der Einsicht brachte, dass man aufpassen muss, wenn man mit Eishockeyspielern weggeht, weil die trinken dich durchaus unter den Tisch, wenn du nicht aufpasst. Ja, und so ein paar Geschichten einfach dabei von vielen Eishockey-Stars, natürlich auch die NHL-Größen dabei, wie Leon Dreiseitel, Moritz Seider, Tim Stützle, aber auch Marcel Gottsch,
bei dir war es auch lange heute.
Absolut. Und so weiter.
Also, kauft das Buch und wenn ihr es noch einen Moment, also kauft das Buch zu Weihnachten auf jeden Fall, Edelverlag, 22 Euro. Es gibt den schönen Satz, ein Buch, das in keinem Haushalt fehlen darf, in dem ein Tischbein zu kurz ist. Man kann es aber auch vorher lesen. Christian, wir machen aber eine eigene Sendung mit ihm dazu. Die kommt wahrscheinlich nächste Woche, wo er dann auch nochmal so erzählt über Entstehungsgeschichten vom Buch, Gespräche dazu, wie ist das Ganze entstanden. Aber wichtiger Hinweis an der Stelle, Bock auf Eishockey, kaufen, verschenken, selbst lesen, sich selbst was Gutes tun, viel Spaß haben. Also ich habe vorhin natürlich mit Mo Seider angefangen, hat Spaß gemacht, kann ich nur was sagen an der Stelle.
Absolut, ja, auch eins meiner Lieblingskapitel.
Und was ich auch schon mal sagen kann, ist, dass wir in der Sendung ein Buch verlosen werden. Also ihr könnt dann bei uns eins gewinnen. Das können wir an der Stelle auch. Ja?
Dafür muss man halt reinhören, ne?
Dafür muss man reinhören, dabei sein. Wir werden dann eine Geheimfrage stellen, eine Schätzfrage. Na, wir lassen uns was einfallen auf jeden Fall. Aber da müsst ihr dann reinhören, wenn ihr es gewinnen wollt. Und ja, und alle anderen kaufen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wenn ihr jemandem was Gutes tun wollt zu Weihnachten in Bezug auf Eishockey, dann verschenkt dieses Buch. Du hast gerade so schön von der Düsseldorfer EG gesprochen. Da fangen wir doch einfach damit an. Lass uns mal ein bisschen über die Adler reden. Letzte 6 Spiele, nicht so viel verloren, nicht so viel Gegentore bekommen, wenn man wenn man sich sozusagen ein Spiel rausnehmen müsste. Und insgesamt eigentlich eine überzeugende Entwicklung, was die Punkteausbeute angeht. Wer mich kennt, kann schon mal ahnen, dass ich ein bisschen, wie soll ich sagen, dass ich nicht ganz so euphorisch bin, wie vielleicht einige da draußen sonst so. Aber da kommen wir ja zu. Aber auf jeden Fall gestern Abend bei der Düsseldorfer EG gewonnen. Frühes Tor Marc Michaelis. Und dann noch eins, kann man fast schauen. Sind die Adler in Sachen Empty Net mittlerweile Nummer 1 in der Liga? Ich weiß es nicht, aber ein Empty Netter noch dazu, wie man ihn in letzter Zeit ja öfter hatte. Was machen die momentan so gut?
Erstmal auf deine Frage. Ich glaube auch, Empty Netter müsste ganz oben stehen. Ich meine, du hast jetzt am vergangenen Wochenende kein Tor bekommen in den Spielen gegen Straubing und Düsseldorf. Sehr schön. Und hast aber von diesen 5 Toren, die du erzielt hast, 3 per Empty Net erzielt. Und auch gefühlt, wenn der Gegner schon die ganze Saison über, wenn der Gegner den Torhüter zieht, ich glaube, bis auf dem ersten Saisonspiel gegen Schwenningen. Und ja, und vielleicht auch 1-2 Ausnahmen, dann treffen die Adler auch ins leere Tor. Was machen die Adler so gut? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich zumindest ähnlich sehe wie du, dass sie ja spielerisch gar nicht so dominant sind, oftmals. Aber sie finden auf jeden Fall immer einen Weg zu gewinnen. Sie stehen defensiv deutlich besser als wenn wir jetzt gerade die vergangenen 6 Spiele, außer jetzt vielleicht Schwenningen nehmen, mal herausheben. Lassen immer noch Großchancen zu, teilweise. Machen immer noch vermeidbare Fehler, laufen da in Konter. Also sprich gerade an der gegnerischen blauen Linie, auch gegen Straubing hast du da 2 Situationen gehabt, die gefährlich waren. Einmal Maxi Heim, der da den Puck verliert, einmal Christian Reichel. Aber das Backchecking ist auch meiner Meinung nach nochmal ein Tick besser geworden. Bestes Beispiel ist für mich da auch Daniel Fischbuch im Vergleich zur vergangenen Saison. Mhm. Also was der Junge da zugelegt hat am Backchecking ist schon am augenscheinlichsten einfach. Der setzt wirklich sehr, sehr oft nach und setzt da auch seinen Körper ein, was man so von ihm in der ersten Saison in Mannheim eigentlich gar nicht kannte.
Ja, ich möchte auch jetzt, es klang jetzt schon wieder so, als wäre ich nur am Moppern oder so, aber wenn du 5 Spiele gewinnst von 6 und eigentlich kaum Gegentore bekommst, ich muss gerade mal zählen, es war, wenn man das Spiel rausnimmt in Schwenningen, dann waren es 2 in 5 Spielen. Und das gegen keine so schlechte Gegnerschaft mit München, Straubing, Bremerhaven. Also wenn man es in die Tabelle nimmt. Ich erinnere auch dran, die Adler haben sich auch letztes Jahr in Düsseldorf schwer getan. Ich glaube, es gab 2 kräftig auf die Ohren, wenn ich es richtig erinnere.
2 Niederlagen, ja.
Dann ist es erstmal aller Ehren wert. Und was ich tatsächlich nach vorne stellen würde, und du hast es eben schon schön beschrieben mit dem Backchecking, ist, die Mannschaft funktioniert als Team unglaublich gut aktuell. Also das ist für mich wirklich ja das Augenscheinlichste überhaupt. Also wir hören, dass es in der Kabine dieses Jahr extrem gut funktioniert. Das haben wir ja schon sehr früh gesagt, dass da wirklich eine Einheit dieses Jahr da ist, dass da alle auch Bock aufeinander haben, auf dieses Team. Du hörst von Spielern, die privat viel miteinander machen. in der neuen Dump and Chase kommt jetzt ein großes Interview. Also ich hatte es hier heute im Briefkasten. Du auch, habe ich im Vorgespräch gelernt. Morgen gibt es wohl im Handel.
Herausgehört.
Ja, gehört. Wir haben drüber gesprochen, kann man ja. Ja, aber auf alle Fälle Lukas Kelble, Tobi Forler sind zwei dicke Buddies seit Jugendjahren, die eine sehr lustige Kennenlerngeschichte haben, die wir an der Stelle jetzt nicht großartig spoilern wollen, aber lohnt zu lesen. Und ich finde, das siehst du unglaublich auf dem Eis, was diesen Einsatz füreinander angeht, was für mich wirklich so augenscheinlich ist. Jetzt kann man sagen, ja, aber der Torjubel wieder gestern beim Tor von Marc Michaelis beim 1-0, wie da alle fünf danach zusammenstehen und du auch so eine wirklich inbrünstige Freude merkst bei den Spielern untereinander und dieses Gönnen untereinander und wo du nicht das Gefühl hast, dass jetzt zwingend jeder, vielleicht schon noch mancher mehr als andere, aber dass insgesamt es relativ egal ist, wer die Punkte macht und dass man sozusagen, dass es um den mannschaftlichen Erfolg geht und dass man so arbeitet, wie man es tut, also das finde ich schon, das ist für mich wirklich so das Herausstechende der Adler dieses Jahr, weil das habe ich so in der Form positiv hervorgehoben, glaube ich, lange nicht mehr.
Ja, da kurz eingehakt, wenn ich darf, das hat Dallas Aiken.
Das ist deine Sendung.
Ach, das ist gut zu wissen.
Also seit es ist wann? Unsere Sendung. Ja, rein da. Dafür wurdest du für viel Geld eingekauft.
So, jetzt kommen wir doch mal zu den interessanten Themen. Ja, Spaß in die Ecke. Jetzt Dallas Aikens hat das auch mal betont. Er wird ja eh nie müde, muss man sagen, den Teamgeist hervorzuheben. Ist natürlich auch ein Punkt, der ihm sehr, sehr wichtig ist. Und auch die Familien der Spieler, wo er sich immer sehr kümmert drum und auch da nachfragt. Und der berühmte Satz, nicht nur ein besserer Spieler werden, sondern auch ein besserer Mensch, ein besserer Bruder, ein besserer Ehemann, whatever, Vater. Das ist mir alles sehr wichtig, aber er hat vor allem gesagt, nach dem Spiel auch gegen Schwenningen, er sieht sehr gerne die Reaktion der Mannschaft nach einer Niederlage, weil er hat gesagt, nach einer Niederlage siehst du so ein bisschen so das ehrliche Gesicht einer Mannschaft, wie gehen die Spieler miteinander um, und er hat gemeint, und diese Jungs gehen sehr, sehr, ja, gehen wie mit einer Familie, hat er tatsächlich gesagt, miteinander um. Also sehr, sehr positiv, sehr aufbauend. Da zeigt keiner mit dem Finger auf jemand anderen. Und hat gemeint, und das hat er ja schon nach dem Münchenspiel gesagt, dass er stolz drauf ist, dass er sich nicht von dieser Negativität, die nach so einer Niederlage entsteht, gerade in so einem Landesduell wie Schwenningen, wo du dann richtig auf die Ohren kriegst, wie so noch nie in der bisherigen Saison. Und dass du dich von dieser Negativität nicht hast anstecken lassen, dass du dich so nicht so sehr damit beschäftigt hast. Es gab ja auch eine Ansprache nach dem Schwenningen-Spiel, von wegen jeder überlegt jetzt, was er besser machen kann. Manchmal gibt es auch Sachen, die kannst du nicht besser machen. Manchmal läuft es halt auch einfach nicht. Es ist im Sport oder im Beruf nicht anders wie in anderen Berufen auch oder im wahren Leben. Und wenn wir in den Bus steigen, dann ist es auch abgehakt. Dann fahren wir zurück nach Mannheim und spielen am Sonntag gegen Schwenningen. Und sie haben sich das Spiel auch gegen Schwenningen nicht nochmal angeguckt. Und hat gesagt, weil du das jetzt auch hervorgehoben hast, das war in der vergangenen Saison bei dem Team, das da in der Kabine saß, noch anders. Die haben sich nach einer Niederlage von dieser Negativität oft anstecken lassen, beziehungsweise haben darauf gehört, auf diese negativen Vibes, die es dann gab, hat er gesagt. Und er konnte es gar nicht einfangen, laut eigener Aussage. Und dann kam auch schon die nächste Niederlage direkt. Und das muss man ja sagen, das haben die Adler schon bei aller Inkonstanz, die sie bisher hatten, schon im Griff. Also du hast zwar nie öfter als dreimal hintereinander gewonnen, aber nach einer Niederlage kam auch oft wieder direkt ein Sieg. Ne? Also du hast doch nie oft hintereinander verloren. Es kam zwar immer nach spätestens 3 Siegen eine Niederlage, aber das hast du schon im Griff, nach Niederlage dann doch wieder zurückzukommen.
Also rein rechnerisch, wenn du bei 52 Saisonspielen alle 4 eine Niederlage hast, holst du 39 Siege. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich coole Bilanz. Dann hast du deine Punkte beisammen, die du, glaube ich, brauchst. Aber nein, das ist schon, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Ich hab ja auch gedacht, mal sehen, nach Schwenningen, was kommt da jetzt? Also sozusagen, wie sind da so die Äußerungen? Und dann so, wir lassen, wenn wir im Bus steigen, ist das Spiel abgehakt und vergessen. Und solche Tage gibt's einfach. fand ich sehr spannend, weil für mich war auch die Frage, wie viel wert ist so eine Aussage, also wie viel steckt dann da auch drin und wie tritt das Team dann am Sonntag gegen München auf, München, die ja nun, ja, wo man ja eine durchaus besondere Historie in den letzten Jahren mit verbindet und wo die Spieler auch immer besonders waren, wobei man ja auch sagen muss, München hat und Mannheim haben sich die letzten Jahre die Punkte hin und her geschickt mit der Post. Also die Auswärtsspiele hätte man sich auch gepflegt schenken können. Auch wenn ich an den Auftritt der Adler im SAP-Garten denke, aber auch wenn ich an den Auftritt der Münchner denke hier, der alles andere als überzeugend war, muss man ja auch mal. Also jetzt werden mir viele sagen, die Adler haben es gut gemacht, aber ich fand, es war eines der schwächsten Spiele Mannheim-München, die ich in den letzten Jahren in der SAP-Arena gesehen habe. Und wenn es dir reicht, dich gegen München nach einem 3-0 zurückzuziehen und konstruktiven Spielaufbau mehr oder minder einzustellen und dich komplett aufs Verwalten zu verlegen, dann sagt das einerseits was über deine Qualität aus, mit der du verteidigst, aber halt auch die Qualität, die München dieses Jahr hat. Und ich sehe München dieses Jahr weit davon entfernt, ein Contender für irgendwas zu sein.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich finde ja auch, München ist so ein bisschen in der Adlerfalle der vergangenen Jahre, also in der Falle, in die Adler steckten in den vergangenen Jahren, sprich, was langfristige Verträge angeht, was Alter der Mannschaft angeht, dass du da so ein bisschen drinsteckst, sprich, das Team wird nicht mehr besser, nur noch älter, und es ist in der Regel, es kommt immer darauf an, wie alt dieses Team dann auch insgesamt ist, aber ja eher negativ und deswegen ist so, ich weiß, die Münchner sind nicht weit hinter den Adlern aktuell, aber die Adler haben ja auch aktuell die stärkere und bessere Formkurve und ja, das sind wohl die Regionen momentan in München, in der Tabelle, in denen sie sich in dieser Saison aufhalten, also ich glaube nicht, dass es da noch arg viel weit nach oben geht.
Also ich weiß gar nicht, ob es dann um die Frage geht nach oben, sondern würde, wenn du mich fragst, wer holt den Titel, dann gibt es ja momentan halt zwei Teams, die deutlich über allen anderen stehen für mich in der Liga, in dem, was sie spielen, in dem, was sie zeigen. Also auch mit ihrer Punkteausbeute, die sie haben, das ist schon
Bremerhaven beeindruckend. Bremerhaven ist auch noch mit dazu.
Bremerhaven vielleicht sogar momentan ein Stück weit dahinter, natürlich auch mit Champions Hockey League, muss man mal abwarten. Wenn die jetzt ausscheiden gegen Genf, dann wird es wahrscheinlich für die auch wieder einfacher, sich auf die Liga zu fokussieren, wobei das mit der Ablenkung Champions Hockey League stehen sie ja trotzdem nicht so schlecht da. Aber ich sehe schon Ingolstadt, Berlin und sozusagen über allen anderen Bremerhaven da dahinter. Und dann kommt so eine Gruppe dahinter. Und da würde ich, also ich würde Köln momentan als gefährlicher einschätzen in der Serie als München. Also München. Mir geht es gar nicht um jetzt eine Playoff-Serie, aber wenn du mich fragen würdest, welche Titelchancen würdest du München geben, dann wären die bei mir, wie soll ich sagen, genauso hoch wie vielleicht die von Wolfsburg oder so, weil ich sehe nicht, dass eines der beiden Teams da eine Chance hat, dieses Jahr was zu holen.
Ja, oder? Ja, also wenn wir jetzt, du hast ja Köln angesprochen,
ja?
Der nächste Gegner der Adler, würde ich Köln tatsächlich auch aktuell höher sehen, einfach. Also momentan auch in Schwung kommen, auch nach anfänglichen Problemen mit vielen neuen Spielern, mit dem neuen Trainer, neuem System etc.
Absolut. Und selbst Pante hat jetzt zwei starke Spiele gemacht am Wochenende. Ich glaube 94% Fangquote oder so. Also könnte spannend, könnte gut werden am Freitag. Aber nochmal zurück zu den Adlern. Ich habe ja so ein bisschen den Punkt herausgestellt von wegen Team. Also sozusagen, wie sie als Team arbeiten und wie sozusagen das Team funktioniert. Und wenn ich dann auf die Punkte schaue, dann sind da vier, also auf die Scoring-Punkte der bisherigen gesamten Saison. Wir können ja nochmal auf diese sechs Spiele schauen, weil es da so ein paar Sachen gibt, die uns beiden aufgefallen sind und wir uns nicht so ganz Dinge erklären können. Aber du hast vier Spieler mit 16 Punkten momentan. Du hast drei Spieler mit 15 Punkten. Dann hast du zwei mit 14, zwei mit 13 und das geht dann runter, dann kommen noch drei und dann wird es erst einstellig. Das heißt, du hast 13 Spieler, die zweistellig gepunktet haben bisher in der Saison. Und wir haben in den früheren Jahren, da kannst du, glaube ich, beliebig Sendungen im Dezember rausholen, wo es hieß, da muss mehr kommen von einzelnen Spielern. Ist das vielleicht auch so, dieses Team, also dass die Adler in der Lage sind, diese Kadertiefe, die ja nun da ist, also wir brauchen ja nicht darüber zu reden, dass das ein Kader ist, der dir auch eine Tiefe gibt und dass du hier diese finanziellen Möglichkeiten hast, dir so einen Kader auch zusammenzustellen. Dass das was ist, was es eben auch ausmacht dieses Jahr, dass diese Kadertiefe so zum Tragen kommt?
Ja und nein, tatsächlich. Also, dass viele zweistellig scoren, bin ich bei dir. Das ist jetzt aber auch jetzt keine Entwicklung der letzten oder der vergangenen 5 Spiele. Das hast du ja, siehst du schon die ganze Saison über noch bisher. Nutzt du die Kadertiefe? Auch hier, also der Eric Huber, Sam Soramis hat ein Spiel gemacht bisher. Zach Leslie ist jetzt auch schon seit Anfang November da oder seit der Deutschlandcup-Pause da, hat jetzt ein Spiel gegen München gemacht. Also das hilft dir natürlich, wenn du so Jungs in der Hinterhand hast, aber nutzt du sie wirklich? Die Frage gebe ich dann auch gerne an dich zurück. Wenn jetzt nicht sich jemand verletzt oder so, sieht ja Dallas Eakins wenig Grund zum Wechseln oder diese Tiefe des Kaders auszunutzen. Und da hast du ja schon, weil du sagst, in den vergangenen Jahren hast du schon ein, zwei Spieler gehabt, wo du sagst, da muss mehr kommen. Ich finde, jetzt mal unabhängig vom Scoring, hast du in dieser Saison auch vielleicht nicht so ausgeprägt wie in den vergangenen Jahren, wo du dann denkst, ja, die Jungs hier auf der Tribüne sitzen, um denen auch einfach Rhythmus zu geben und auch diesen Wettkampf vielleicht ein bisschen ja, hochzuhalten, ist jetzt aber auch nur meine Meinung, die könnten das vielleicht auch, was Spieler XY gerade auf dem Eis zeigt. Also klar, hast du Tiefe, du hast, was vor allem super auffällig ist, bei den Torschützen, du hast keiner, der hier high performt, sondern hast zwei Stück mit 8 Toren mit Reichel und Bennett und dann hast du noch ein paar, die 7 Tore haben, dann noch 2, 3, 6.
Wobei Bennett natürlich einen Ausreißer hatte, ne?
Klar, mit 4 Toren in einem Spiel, ne? Das ist klar, aber jetzt so rein von der Blick auf die Gesamtstatistik. Ja, und dann noch ein paar mit 6 Toren, 2, 3, dann vor allem Verteidiger, ich glaube Gilmore, Jocki Packer und so mit 5 Toren, also ist alles sehr eng, aber jetzt ja, schießt keiner nach oben und ja, Ausgeglichenheit hilft dir bekanntermaßen in den Playoffs mehr, als wenn du nur einen hast, auf den du dich konzentrieren kannst, eine Reihe. Meistens läuft trotzdem dann eine Reihe heiß, aber wenn das immer eine andere ist, naja, das kann natürlich ein großer Vorteil sein. Aber jetzt mal kurz wie siehst du das mit der Tiefe im Kader?
Also ich habe mir nochmal, den Spaß gemacht und hier nochmal aufgerufen, parallel die Saison 2023/24. Spieltag 1 bis 24 immer geschaut, wie viele Spieler zweistellig gescored haben bis zu dem Zeitpunkt. Da waren das ganze 6. Nur um mal die Verhältnisse klar zu machen. Ja. Bennett damals auch schon mit 8 Toren, da hat ja Matthias Blachter alles kurz und klein geschossen damals zu Saisonbeginn. Aber das ist schon, das finde ich schon ein Pfund momentan, was die Adler da haben. Auf der anderen Seite ist für mich schon die Frage, du hast einen Kader. Wie soll ich sagen, Zach Leslie kommt und es fällt der Satz, er muss sich seinen Platz verdienen. Dann spielt er und macht aus meiner Sicht ein sehr überzeugendes Spiel. Also ich fand, das war eine Bereicherung. Das ist die Frage, was für ein Spielertyp du willst. Leslie war schon einer, der eher so nach vorne gespielt hat, so von der Art her, der jetzt auch, ich glaube 1,82 oder so ist er, das ist jetzt auch kein Stay-at-Home-Spieler, also wenn wir drüber reden, er geht rein, Vorler war draußen, er kommt rein, er geht wieder raus, Vorler kommt rein, ist ja auch ein unterschiedlicher Spielertyp, den du da holst. Ja, es ist eine Frage, wie du das intern managst auf Dauer, weil klar ist, auch jetzt spielt ein Uber, aber ein Sam Soramis spielt ja überhaupt keine Rolle mehr, muss man ja, also der hat er, ich glaube ein Spiel oder zwei hat er gehabt, ich weiß es gerade nicht, ich kenne genau die Zahlen nicht, eins.
Ein Punkt pro Spiel, also
bitte. Ja, ein Punkt pro Spiel, genau, das war die Story, Uber ist ja der bei 5 versus 5 Schüsse aufs Tor, der beste Spieler der Liga. Ja, dann ist schon auch, also da schreit bei mir alles Düsseldorf. um es mal grob zu sagen, bei Blick auf Sorum ist im Sinne von, wenn die DG sagt, hey, wir haben jetzt ein Gesellschafter engagiert sich mehr, wir brauchen Spieler, Ryan McKeown haben sie jetzt verpflichtet, wohl im Wettbieten, was man gehört hat, soll wohl deutlich mehr geboten haben, als so manch anderer Verein der DEL, der auch als finanzstärker gilt, also da ist der Druck in Düsseldorf extrem hoch.
McKeown auch mit deutschem Pass, ne?
Mit deutschem Pass, da ist es dann aber eben auch so, dass sie sich in Düsseldorf vielleicht auch fragen, ist denn Sorum ist der uns momentan hilft. Es gab ja auch immer wieder die Gerüchte, David Wolf hat ja selbst dann gesagt, wir waren im Sommer in Gesprächen, aber es kam dann nie, es ging dann nie weiter. Also der war ja in der Eishockey-Show bei Magenta. Und dann ist auch die Frage, ist das ein Spieler, der dir in dieser Situation hilft, weil der braucht ja dann Zeit, bis er wieder reinkommt, bis er rankommt. Und Sorum ist trainiert halt mit, aber da schreibt bei mir alles DEG die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite ist für mich aber auch die Frage, ist das vom Handling der Situation her, ist das intern, wie formuliere ich es jetzt? Zu sagen, ein Spieler, der neu kommt, er muss seinen Spot verdienen und er zeigt die Leistung, mit der er den Spot verdient und ist dann trotzdem wieder draußen. Ist sowas nicht auf Dauer massiv schwer zu moderieren, wenn du neu wo reinkommst und dann sozusagen dir immer du aber merkst, hey, ich bin eigentlich da und jetzt wäre ich bereit und dann doch nicht so ganz die Chance bekommst, die du eigentlich aufgrund der Leistung verdient hast. Also das finde ich dann schon ein Thema. Also was das Team angeht, wie das Team arbeitet, wie das Team performt, wie das Team auch angelegt ist im Eishockey, also in der Art zu spielen, dass es eben über diese Breite geht, dass du eben nicht diese eine Starreihe hast, die dir am Abend 21, 22 Minuten kriegt, sondern dass du auch das Time-on-Ice-Management gut verteilen kannst, all diese Dinge. Aber das ist schon ein Faktor, da ist halt als Manager gefragt, also als Manager im Sinne von als, wie es darum geht, die Kabine zu handhaben. Und das ist dann eine Sache vom Trainer, aber dass er, wie soll ich sagen, klar ist eben auch, dass Dallas Eakins keiner ist, der da von seinem Weg, von dem er überzeugt ist. Ich glaube, da gibt es kein Vertun. Einen halben Meter links oder einen halben Meter rechts ab oder auch nur einen Zentimeter abzuweichen, wenn er davon überzeugt ist, dass er das Richtige tut an der Stelle.
Mhm. Ja, so
ist muss er übrigens so. Auch, Quatsch.
Ja, ja, klar. Und ist natürlich auch eine schwierige Frage, wie das zu handeln ist. Das stellen wir es auch schwer vor, auf jeden Fall. Seht es auch eher problematisch, aber die Frage muss man letztlich Dallas Eakins stellen, wie schwer es ist, das zu handeln. Das ist, das, wie du ja schon gesagt hast, sein Job. Zur Mannschaft noch ganz kurz. Was auch auffällt, finde ich, ist die Reflexion des Teams. Also gestern, wir nehmen ja montags auf, gestern in Düsseldorf, nach der Partie, da hast du ja keinen gehört, verdient der Sieg, was auch immer, hier, da, war eine klare Kiste. Also den Spielern, da hat keiner versucht, was schön zu reden. Klar haben sie gesagt, du musst als gutes Team immer versuchen, einen Weg finden, Spiele zu gewinnen. Das haben wir getan. Aber die haben aber auch durch die Reihe durchgesagt, die Jungs, dass sie keine gute Leistung gezeigt haben. Ich meine, du führst 1-0 nach dem ersten Drittel. Ein Interview von Magenta Sport dann, da hat der ein oder andere Spieler vielleicht bei anderen Partien gesagt, ja, weiter so, müssen weiter die Kleinigkeiten richtig machen und dann schießen wir das nächste, das zweite und das dritte Tor oder so. Aber Michaelis hat sich dahingestellt und hat gesagt, es war in allen Bereichen scheiße. Oder war in allen Bereichen zu wenig und das Powerplay war katastrophal. Ne? Also da wird, glaube ich, auch schon Klartext gesprochen. So wirkt es zumindest. Und es wird nicht nur wohl intern Klartext gesprochen, sondern auch nach außen. Und das finde ich auch sehr erfrischend und ein wichtiger Punkt.
Ja, also da gibt es auch kein Vertun. Also diese gefühlten Statements von wegen hart arbeiten, Weg weitergehen, da hast du das Gefühl, also mittlerweile kriegst du bei Interviews mit Spielern deutlich mehr. Also es gab ja eine Phase, wo du, wie soll ich sagen, wo du wusstest, wenn du was brauchst, dann nimm einen Spieler, dann gab es so zwei, drei Spieler, wo du die Hoffnung hattest im Interview, dass sie dir was geben. Und momentan hat sich das sehr, sehr breit gelegt. Also wenn ich da auch wirklich mal rausheben möchte, im Sinne von, wo ich das Gefühl habe, er kommt immer mehr an, hat er auch selbst gesagt, nach Münchenspiel, Christian Reichel. der schon jetzt auch nach eigener Aussage sagt, hey, du kommst in eine neue Liga, es ist eine andere Form von Eishockey, die gespielt wird. Die andere Eisfläche, du musst dich wieder umstellen, das braucht einfach Zeit. Und das ist schon einer, wenn wir über Spieler reden, wo du denkst, so noch einen Schritt mehr, weil das einfach, also nicht sozusagen, weil er momentan nicht will oder so, sondern weil du einfach das Vertrauen auf das Können hast, dann ist das mit Sicherheit einer, den du da nach vorne stellen kannst, aber im Positiven gemeint. Also weil einfach das Glaube an das Potenzial des Spielers viel, viel größer ist als das, was er hat schon viel gezeigt, aber ich glaube, da geht noch mehr, Punkt.
Ja, glaube ich auch. Also die Anlagen hat er ja eh gezeigt. Ich meine, der war von, da ist es egal, ob kleines oder großes Eis, also am Bullypunkt war er von Beginn an stark.
Mhm. Der hat, auch, wenn ich kurz rein darf, der hat im Interview danach erzählt, das fand ich extrem spannend, sie haben in der AHL, wo er gespielt hat, mit dem ehemaligen NHL-Referee gearbeitet. Und haben dort speziell Bullies trainiert. Also er hat ihnen sozusagen erklärt, was sie regeltechnisch dürfen beim Bully und wie sie sich einen Vorteil verschaffen können und was im Rahmen des Erlaubten machbar ist. Und haben dann da auch Videoanalyse betrieben von Bullies und so. Also finde ich, wie detailtief da gearbeitet wurde, er gesagt, da hat er extrem von profitiert und I take pride from it, also sozusagen, es macht ihn stolz und dann nimmt er auch ein Stück weit was mit, das weiterzugeben, was er da erfahren hat.
Und das Ergebnis sieht man ja schon die ganze Saison über. Und das wollte ich aber auch sagen, aber dass diese Anlagen da sind, das hast du auch die ganze Zeit gesehen, ohne dass er diese Scorerpunkte erstmal erzielt hat, vor allem auch die Tore geschossen hätte, weil in den ersten 10 Spielen hat er gar nicht getroffen. Und jetzt haben wir Spieltag 24, es steht bei 8 Toren, natürlich auch der ein oder andere Empty Netter dabei, so ist das in dieser Saison bei der Mannschaft.
Ich dachte, aber macht alle Markus Hennigane.
den Großteil. Also definitiv einen großen Schritt nach vorne gemacht, aber jetzt auch, wenn wir die vergangenen Spiele uns betrachten, da hat auch, wenn du da die vergangenen 5 nimmst, oder waren es sogar nur 4? Warte mal kurz. 1, 2, 3. Ja, wenn du die vergangenen 4 nimmst, mit dem Schwenningen-Spiel, hast du München, Straubing, Düsseldorf, da hat Marc Michaelis auch 3 Tore geschossen, der ja auch am Anfang ein bisschen gestruggelt hat, ja auch gesagt hat, er hat sich mehr auf das Kapitänsein konzentriert oder hatte da natürlich auch ein bisschen was, ohne das als Ausrede zu nehmen, aber das ist natürlich auch was, wo du erstmal reinwachsen musst. Der kommt auch immer besser in Fahrt, was auch das Scoring angeht. Wir haben es ja auch schon öfters über ihn gehabt, dass er viele, viele Sachen richtig auf dem Eis macht und wichtig für die Mannschaft natürlich ist. Und jetzt aber ist auch im Scoring widerspiegelt. Also ja, da kommt der ein oder andere ins Rollen. Jetzt gewinnst du da an defensiver Stabilität dazu. Habe ich auch nach dem gestrigen Spiel kurz mit Felix Brückmann telefoniert und der hat halt auch gemeint, wir verteidigen geschlossen mittlerweile. Eventuell könnte das ein Ergebnis sein dieses Prozesses, von denen alle sprechen in der Kurpfalz seit dieser Saison. Und das sagt ja
auch. Das Team spricht nicht von einem Prozess. Eishockey hast ja immer sozusagen diesen Prozess, weil Playoffs dann noch kommen.
Aber dieser Wandel halt, mit dem Vordergrund, das ist ja in Mannheim inflationärer Begriff. Und er sagt, ja, es kann schon eine Sache sein, bei der wir ein bisschen gebraucht haben, bis wir es verinnerlicht haben. Stand jetzt ist aber, oder Fakt ist, dass das Team kompakt verteidigt, laut Brückmann. Das fängt bei den Stürmern vorne an, geht über die Verteidiger, hat er gesagt, die natürlich auch viel abräumen, was man auch merkt, und endet letztlich bei den Torhütern. Und das ist auch ein Punkt, weil, was man auch merkt, es wird sehr gut ausgeboxt vom Tor, zu Großteilen zumindest, natürlich klappt es nicht zu 100%, dass da natürlich auch mal ein Nachschuss kommt. Aber diese freie Sicht hilft natürlich auch den Goalies zum einen, die Pucks festzuhalten, was auch vermehrt aufkommt. Und zum anderen sollte doch mal einer prallen, dass da kein Nachschuss zustande kommt. Wie gesagt, nicht 100%, auch gerade gestern in Düsseldorf nicht 100%, aber doch auch sehr, sehr viele Pucks festgehalten. Und das bringt mich natürlich zu dem Punkt der Torhüter. Arno Tiefensee, Felix Brückmann, beide ein Shutout. Vergangenen Wochenende gefeiert. Für Felix war es schon der 2. Hat mich auch kurz überrascht, dass Felix in Düsseldorf gespielt hat, nach der starken Leistung von Arno am Freitag. Aber wir haben es ja über die Jungs auch vor der Saison schon gehabt. Deutlich stärker jetzt nach 24 Spieltagen, wie sie dastehen, als wir zwei auch erwartet hätten, ne?
Ja, also ich glaube, da kann man die letzte Sendung noch reinhören und die vorletzte. Also muss man einfach sagen, tolle Entwicklung von beiden. Ich glaube, können wir. Ich saß ja neben dir am Freitag beim Spiel gegen Straubing und irgendwann befiel so der Begriff Fanghand Arno, weil da ist nichts weggegangen. Da ging, da hat er alles gefangen. Ich glaube, hatte einen Bounce oder zwei, die zumindest einer, der gefährlich wurde, dann noch im Schlussabschnitt. Mhm. Ja. Ansonsten, oder im zweiten, auf alle Fälle in dem zweiten Drittel war das. Ansonsten hat er nichts fallen lassen. Das war so beeindruckend zu sehen und insgesamt auch, ich glaube, dem hat der Deutschlandcup unglaublich gut getan. Also wenn du dir anguckst, Tiefensee vor Deutschlandcup und nach Deutschlandcup ist ein ganz anderer Spieler.
Ja,
es könnte aber auch sein, wenn ich kurz einschränken darf, dass für ich mich immer noch frage, hey, wir vergessen immer wieder, wir erwähnen es aber glaube ich auch in jeder Sendung, wie jung er ist, immer noch, und dass du einfach sozusagen nach diesem kometenhaften Aufstieg, den er da hat in den Playoffs gegen Köln in dieser Serie vor 2 Jahren, du einfach auch eine Messlatte anlegst und nach dem Motto, ja, jetzt muss er aber weiter besser, muss er jetzt noch besser werden und noch besser und dass du dich schon auch fragst, dass man sich auch ab und zu mal klar machen muss, wie gut der schon ist in dem Alter, in dem er ist. Also so wie gute junge Torhüter, deutsche Torhüter in der DL in dem Alter, wüsste ich jetzt auf Anhieb keinen, der annähernd auf dem Niveau ist.
Ja, bei Arno geht es tatsächlich nur um die Konstanz, ne? Dass er dieses Potenzial hat, das hat er gezeigt. Aber und das ist ja auch völlig normal mit 22, dass er da auch mal 1-2 Schritte zurück macht, um dann wieder 2-3 nach vorne zu machen. Und das halt auch Zeit braucht. Du hast gesagt, völlig anderer Spieler, weiß ich nicht. Ich glaube, er war auch schon davor gut. Hat vielleicht 2-3 Sachen unglücklich ausgesehen. Hat aber die Adler haben auch deutlich mehr Großchancen zugelassen. Also ich glaube auch, dass es mit der Verteidigung oder mit dem Defensivverhalten der Adler insgesamt zusammenhängt, dass jetzt auch die Torhüter mehr glänzen können, einfach auch besser dastehen, ne? Also klar, weniger Großchancen, mehr Sicht und selbst wenn du mal einen fallen lässt oder einen prallen lassen musst, manchmal sind die natürlich auch so auf die Schoner geschossen vom Gegner, dass es ja gar nicht anders geht. Da musst du halt gucken, wohin du ihn abprallen lässt, aber das ist auch nicht immer kontrollierbar und dass dann auch aufgeräumt wird zum Großteil, das hilft dir natürlich auch alles. Also ja, Deutschlandcup, super gespielt, keine Frage, aber auch das Defensivverhalten der Adler deutlich besser geworden nach der Pause. Ich meine, auch allgemein nach der Pause, ne? Wenn wir jetzt gerade kurz Deutschlandcup haben und wir stehen doch so auf Statistiken, ich meine, du hast nach dem Deutschlandcup 3 Spiele verloren und 7 gewonnen und 1-2 hast du nach 60 Minuten verloren, das war so ein Derby in Hessen, glaube ich, so ein Landesduell. Und eins.
Habe ich nicht gesehen, da habe ich mich drauf vorbereitet, zu runden, geburtstagstechnisch.
Da hast du nichts verpasst. Und eins hast du nach Penaltyschießen in Ingolstadt verloren. Also du bist nach dieser Deutschlandcup-Pause auch, stehst du ja sehr, sehr stabil da.
Ja, aber zu Tiefensee dann doch nochmal ein Wort, weil ich finde schon, der Spieler strahlt jetzt was anderes aus. Also da nehme ich sehr bewusst wahr, weil wir hatten es ja drüber, du warst ja in Landshut beim Deutschlandcup, wie stark er da auch war, in diesem letzten Spiel. Und ich nehme ihn auch schon anders wahr, also auch gegen München. Also wir reden drüber, wie gut die Defensive ist. Rieder läuft beim Stand von 1-1 auf Tiefensee zu und kann es 2-1 machen. Da war dann nur sein Kommentar, naja, da war ich zu langsam, um wegzulaufen oder sowas, war sein Spruch. Wobei er auch gesagt hatte, naja, für irgendwas stehe ich da und den ersten habe ich ja schon nicht gehabt. Das erste war ja, das 1-1 war ja auch ein Solo auf ihn. Aber das sind auch wichtige Saves dabei. Also sind sehr, sehr wichtige Saves von beiden momentan dabei. Und wenn du so auf Torhüter-Duo schaust, dann gibt's da eins, was, soll ich sagen, die Sterne vom Himmel fischt, und wenn du dann das nächstbeste Duo suchst, dann bist du tatsächlich bei den Adlern momentan in der Liga, und das hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Also das war für mich sehr weit weg.
Ja, Ja, bin ich bei dir. Und ja, auch bei aller Lobhudelei jetzt, es passiert trotzdem immer noch pro Spiel, dass einmal der Gegner mindestens einmal auf dich allein zuläuft. Gegen München war es zweimal. Straubing hast du das gesehen. Du hast es auch in Düsseldorf gesehen, Tyler Goddard, der dann von Žižek noch am Abschluss gehindert wurde und dadurch ein Penalty bekommen hat. Also ja klar, die Jungs sind da auch natürlich da gegen Augsburg als TJ Turellian, den dann genau in den Knick setzt zum 1-1 aus dem Nichts. Vor 2 Wochen war das. Diese Szenen hast du immer noch, weil du oft natürlich Zeit in der Offensivzone, zumindest gefühlt viel Zeit in der Offensivzone verbringst, da natürlich mal mehr, mal weniger dich gut bewegst, aber ab und an auch mal den riskanten Pass suchst oder den riskanten Schuss, wenn da jemand dazwischen ist, und dann gibt es halt oft den 1-0-Konter. Das ist natürlich noch ein Punkt, den die Adler weiter verbessern müssen, keine Frage, wie viele andere Punkte auch.
Ich fange jetzt mal dann doch nochmal mit dem Mopper Sven an, weil mein Grundthema ist, und da wirst du mich vielleicht ein Stück weit irgendwie rausholen müssen oder wie immer man es nennen soll, ist für mich tatsächlich der Punkt, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, wie gut sie verteidigen, wie gut das Team arbeitet, wie gut sie als Team funktionieren auch, also das ist ja positiv. Aber ich finde es eine furchtbar freudlose Angelegenheit, aktuell den Adlern zuzusehen. Jetzt kommt von draußen garantiert der Satz, der hat immer was zu meckern und besser, sie holen die Punkte, als wenn nicht. Sie sind ja in der Heimtabelle auch auf 1 gemeinsam mit Ingolstadt. Sind sie, glaube ich, ist noch punktgleich. Auswärts irgendwo im Mittelfeld. Aber zum einen, ich finde es momentan echt eine freudlose Angelegenheit, diese Spiele zu sehen. Also wie soll ich sagen, Schönheitspreis ist es gerade nicht, wenn du es guckst.
Coach Akins hat ja oft von Prozess, Wandel etc. Gesprochen. Da gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, ja, alles schön und gut, aber du musst da natürlich auch mal Ergebnisse liefern. Und jetzt hast du so ein bisschen das Gefühl, klar, die Mannschaft hat sich defensiv mehr gefunden. Es wird mehr oder minder diszipliniert verteidigt. Aber ich meine, was die Struktur angeht, es dürfte gern noch die ein oder andere Strafminute weniger dabei herausspringen, gerade auswärts.
Hallo Tobi Forler, wir hätten da eine Frage.
Aber momentan sieht es so aus, als wird sehr auch ergebnisorientiert gespielt. Im Großen und Ganzen. Ne? Also da hast du jetzt gerade das vergangene Wochenende schon gehabt. Du hast das erste Spiel, was so lief, war so ein bisschen gegen Bremerhaven. Sieht manchmal so aus, dass defensive Stabilität, mehr oder minder, haben wir schon drüber gesprochen. Klappt natürlich auch nicht alles. Aber da hast du gute Torhüter. Ich meine, Düsseldorf hast du recht wenig große Chancen gehabt. Gegen Straubing mehr. Da kannst du, wenn es gut läuft, natürlich auch schon früher mal ein zweites Tor nachlegen. Das ist auch ein Punkt, Chancenverwertung. Auch Schusseffizienz, wo du eigentlich nicht so gut dastehst. Und dann kommt es natürlich am Ende bei raus. Wenn du natürlich effizienter bist in der Offensive, dann fällt das ein oder andere Tor entsprechend natürlich mehr. Aber klar, bin ich natürlich bei dir, dass es nicht wirklich attraktiv ist anzuschauen von der Art und Weise, ja. Aber es ist nicht schön, aber erfolgreich, ne?
Ja, klar, weil, wie gesagt, das ist jetzt halt auch, Sven kommt dann jetzt mal an, weil wenn du dir diese letzten 6 Spiele nimmst, die du gewonnen hast, also wo du 5 gewinnst und eben diese eine Klatsche bekommst, die dir aber immer passieren kann, also um das auch zu sagen, darum geht's nicht. Aber dann guckst du so in die, für diese 6 Spiele, schaust in die Schussstatistiken, du schaust auf Expected Goals, du schaust auf Statistiken 5 versus 5. In keiner dieser Statistiken sind die Adler auch nur irgendwo in der Spitze zu finden. In keiner. Also Schüsse für, Schüsse gegen, Expected Goals für, gegen. Du findest keine Statistik, die dir irgendwie das Ganze, wie soll ich sagen, unterlegt, wo du sagen kannst, hey, da sind sie aber richtig gut. Überzahl, Unterzahl, bist du bei 100, bist du, wo bist du denn da? Da bist du auf Platz 5. Also du bist überall in all diesen Statistiken, selbst bei diesen Spielen, stehst du nicht besonders gut da. Und das ist so das, wo ich denke, auch X-Goal-Differential bist du eher schlechter, bist du bei minus 1,57 für diese 6 Spiele. Das heißt, die Statistiken geben in keinster Weise das her, was du gerade an Punkten holst. Und das ist so ein bisschen so mein Thema. Schüsse aufs Tor bist du keine 13. momentan. Abgegeben in diesen 6 Spielen. Und wir haben jetzt sehr viel positiv rausgestellt, was gut machen. Aber wir sollten schon auch darauf hinweisen, zum einen ist es für mich echt so ein Thema, schön anzuschauen. Also viel Spaß macht es momentan. Mir zumindest nicht, ehrlicherweise. Da werde ich wieder ein paar auf die Ohren bekommen dafür, das weiß ich jetzt schon. Aber auch wenn ich mir die Zahlen anschaue, also diese, wie es im Englischen so schön heißt, diese underlying numbers, dann begründen diese Zahlen für diese 6 Spiele nicht den Erfolg, den das Team in diesen Spielen hatte. Und das ist dann eher ein Punkt, der mir zeigt, okay, gerne genommen, diese 5 Siege, aber da ist schon noch gut was zu tun. Also der Prozess muss weitergehen, weil wenn die Zahlen, weil irgendwann je höher, es ist wie mit einer Münze, die du hochwirfst. Wenn du sie dreimal wirfst, wirst du kein, oder viermal wirfst, wirst du kein 50-50 haben. Bei dreimal ist es schwierig. Aber wenn du sie 3 Millionen Mal in die Luft wirfst, dann wirst du sehr nah an den 50-50% dran sein, ob Kopf oder Zahl fällt. Und so ist es da eben auch. Wenn du 6 Spiele hast, wo du 5 gewinnst, mit Shots on Goal als 13. der Liga fungierst, das kann für diese Spiele funktionieren, aber das wird nicht funktionieren bis in den März rein und wenn dann die Playoffs beginnen. Das ist mein Punkt dabei. Und wo ich schon glaube, dass da auch noch an der Stelle mehr passieren muss und auch ehrlicherweise davon ausgeht, dass es passieren wird. Mein Thema ist nur, wenn ich fragen würde, wird mir gesagt, da habe ich noch nicht drauf geschaut, kann ich nichts zu sagen, weil mein Ziel ist es, dass das Team jeden Tag besser wird.
Ja,
jetzt ist der Podcast-Hund dabei, ja.
Ja, er ist wieder da. Bleibt ja gar nicht, der muss doch mal raus langsam, bleibt gar nicht viel zu sagen. Natürlich ist es ein schmaler Grat, auch jedes Spiel, das du hattest, außer vielleicht Iserlohn und München hätte, ja, München im ersten Drittel, ja, mit dem Alleingang von Rieder, hätte auf die andere Seite kippen können. Bin ich auch absolut bei dir. Und dass der Prozess nicht enden darf jetzt, ist ja auch überhaupt kein Thema. Aber ja, wenn du es natürlich auch positiv haben, ausdrücken möchtest, ist, dass du diese Spiele gewinnst und hast trotzdem noch diese Luft nach oben. Ne? Kannst natürlich auch positiv sehen, dass wenn du diese schlechten Statistiken hast, dass dann schon, dass du dann trotzdem die Spiele ziehst, kann auch was aussagen. Aber klar, insgesamt, passt dieser Münzenvergleich ganz gut eigentlich, dass er da natürlich, je mehr es Spiele in der Art gibt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da halt auch gerade in die andere, dass es gerade in die andere Richtung geht und dass du halt mal von den 6 Spielen dann auch mal vielleicht auch 5 verlierst oder 3 und ja. Von daher, klar, Prozess, der Prozess muss weitergehen.
Ist für mich aber auch ein Zeichen dafür, dass du diese Spiele gewinnst, dass du eine hohe Qualität im Kader hast. Also die Qualität, die individuell vorhanden ist in diesem Kader, ist extrem hoch, weil sonst kannst du das gar nicht schaffen. Also das ist für mich auch so ein Punkt dabei, was du dann daraus liest. Also du gewinnst nicht 5 von 6 Partien, wenn du so eine Bilanz hast. Das wird nicht funktionieren. Und das ist dann schon für mich auch ein Zeichen von Qualität. Qualität ist für mich auch nochmal ein Stichwort, um nochmal auf eine Ansage einzugehen, Phil. Matthias Binder wurde von Sascha Bandermann doch ein bisschen gequält in der Drittelpause im Spiel gegen München, im Interview bei Magenta Sport. Am Ende stand die Aussage von Matthias Binder, Geschäftsführer der Adler: Wir waren öffentlich dieses Jahr zurückhaltend wie selten. Wir müssen nicht Meister werden in Mannheim, sondern wir wollen ein Team bauen, mit dem wir die nächsten Jahre die Chance haben, Meister zu werden. Wie kam das bei dir an?
Ja, ich höre das schon seit Anfang der Saison, von daher Ding.
Also, okay, ich habe es zum ersten Mal gehört, okay.
Öffentlich zurückhaltend, was Spielertransfers angeht, natürlich nicht. Da hast du wieder dicke Ausrufezeichen gesetzt und wahrscheinlich ja in der öffentlichen Wahrnehmung die Transfers der Saisonpause getätigt. Aber so ist er, muss man auch echt sagen, keiner hausieren gegangen, hat gesagt, das von Matthias Binder angesprochen, nee, wir wollen Meister werden. Natürlich wollen die oben mitspielen, natürlich wollen die schauen, was passiert, aber es hat wirklich so wortwörtlich keiner gesagt. Und es war in Jahren davor natürlich schon anders. Wir wollen das. Dass das eine öffentlich ist und das andere intern vielleicht, was dann schon heißt, ey, Finale und dann muss man schauen. Das glaube ich schon, aber öffentlich wird ja immer wieder wiederholt, sind im Wandel, das dauert wir müssen schauen, was da rauskommt. Die Hierarchie in der Kabine wurde geändert. Es braucht Zeit, dass man natürlich die höchsten Ansprüche haben. Ich meine, klar, Dallas Eakins spricht von Gold Standard in Europe, ne? Am Ende der vergangenen Saison. Sowas halt natürlich lang nach, sowas schwebt auch selbstverständlich über einem und sowas wurde gesagt, wie gesagt, mit den, dass wir jetzt uns nicht hinstellen und sagen, wir sind die Besten. Ob man es ihnen dann am Ende glaubt, wenn man auf den Kader guckt, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt natürlich.
Ich war nur erstaunt in dieser, soll ich sagen, es war ja tatsächlich, Sash war da ziemlich penetrant unterwegs, also positiv gemeint, das ist ja sein Job und dafür steht er ja auch da und macht das dann, so eine Aussage zu bekommen und das auch so klar zu bekommen, das fand ich dann schon bemerkenswert. Finde ich spannend, dass man sagt, dieses Jahr machen das die Berliner mal mit den Ingolstädtern oder wem auch immer unter sich aus. Wir schauen uns das von der Seite an und wenn wir dann doch nochmal einen Fuß in die Tür kriegen, freuen wir uns drüber, dass wir dabei sind.
Es ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass in Mannheim natürlich der Druck auch hoch ist. Ne? Ja. Also ohne jetzt ja groß verteidigen
aber von
zu wollen.
Wem
ne?
eigentlich?
Aber
eigentlich? Wenn ich mal frage,
ja
von uns drei Hanseln auf der Pressetribüne, von der nicht vorhandenen Bild Rhein-Neckar, die bei den Adlern oder Rhein gibt es ja nicht mehr, die drüber schreibt, wo kommt dieser Druck denn her?
Ja, da müssen wir jetzt einen eigenen Podcast draus machen.
Gerne, machen wir mal.
Ja, dass es immer wieder kommt, dass viele Spieler nicht diese Leistung in Mannheim abrufen können, die sie in anderen Vereinen abrufen. Das hat sicherlich nicht nur mit dem Druck zu tun, das hat vielleicht auch was mit der ganzen, mit der Organisation dann vielleicht auch an sich zu tun. Dass du dann versuchst, diesen Druck, den du wohl auch in der Analyse festgestellt hast, dass es den einen oder anderen da hemmt, mal rauszunehmen vom Kessel und unabhängig, ist glaube ich schon so gewollt einfach. Wenn dann trotzdem Meister wirst, hast du vermeintlich alle überrascht und eigentlich ja doch nicht, weil es dir ja, wie gesagt, ja auch keiner glaubt, wenn du das sagst. Aber verwerflich, zwingend, weiß ich nicht, ob ich das finde. Wie gesagt, um den Druck rauszunehmen, ist das mal eine Strategie. Aber klar ist auch, ab der nächsten Saison kannst du dich dann auch nicht mehr hinstellen und sagen, wir müssen dieses Jahr kein Meister werden. Wir wurden ja schon die letzten 18 Jahre keiner. Überspitz gesagt, ne? Alles. Ja. Die letzten 5, 6 Jahre dann kein Meister mehr. Das macht die Saison auch nicht mehr den Bock fett. Jetzt kannst du es natürlich noch eher sagen. Klar. Aber wie gesagt, ob du es dann auch glaubst, steht wieder auf einem anderen Blatt.
Ja, aber mit den Neuzugängen kann man dann vielleicht schon mal das Halbfinale als Ziel ausgeben, von dem man da so hört. Das könnte was sein. Eine Frage habe ich natürlich noch zu den Adlern, bevor wir da noch so einen kleinen Ausblick kommen. Matthias Plachter im Powerplay. Glaubst du, dass wir ihn demnächst einmal wieder auf der angestammten rechten Seite sehen oder bleibt er da jetzt für immer links?
Ja, ich glaube, er wandert von allein langsam wieder nach rechts. Ich meine,
ja, er macht das manchmal selbst gefühlt, ne, momentan so.
Ja, ich glaube, da sind sie auch autark genug auf dem Eis, um das untereinander abzusprechen, wer wo dann steht. Du hast ja in Frankfurt dann gehabt, wo sie dann dringend ein Tor gebraucht haben, ja, oder sich ja geparkt am rechten Bullykreis und hat da dauernd abgezogen. Einmal hat es funktioniert. Es hätte auch noch ein zweites Mal theoretisch funktionieren können, war dann vielleicht auch ein bisschen einseitig ausgespielt. Aber ja, wenn es funktioniert. Jetzt auch gegen Düsseldorf bei dieser 5-minütigen Überzahl, da hat er auch am linken Bullykreis gestartet, ist dann aber auch mal nach rechts, um da abzuziehen. Da hat es dann mal nicht funktioniert, klar. Kann ja auch nicht immer funktionieren. Aber ja, es ist was man ausprobiert. Es ist vom Grundprinzip, kann ich es voll und ganz nachvollziehen, dass du da jemanden hast, der einen super Schuss hat, der natürlich einen schlechteren Winkel hat als Linksschütze vom linken Bullykreis. Aber es ist auch natürlich gefährlich, machst du nochmal mit Pässen und so. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber ich sehe das Endprodukt jetzt noch nicht so, weil ich glaube, dass er am rechten Bullykreis trotz allem noch gefährlicher ist, weil er auch da Schüsse abgeben kann, die deutlich gefährlicher sind und es schlägt alles, was am linken Bullykreis erstmal passiert und B, er ja jeder mit einem Schuss rechnet, er dann aber ja trotzdem immer den Pass vors Tor geben kann, wo dann im besten Fall natürlich ein Sturmkollege steht oder ein Mannschaftskamerad steht, um dann den Puck reinzutippen. Also ja, ich glaube, wir sehen ihn auch gegen Ende der Saison wahrscheinlich wieder fest am rechten Bullykreis. Aber ja, ich meine, es ist die Hauptrunde. Probier Sachen aus, guck, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ganz falsch ist es nicht, wie gesagt, und ich kann es nachvollziehen, aber ich glaube trotzdem, dass der rechte Bullykreis die bessere Position ist. Die ertragreichere, so. Ich
auch. Ja, ich bin da sehr gespannt. Wir haben ja es gibt ja den Running Gag, wer schießt eher ein Tor, Plachter vom linken Bullykreis oder Stefan Leubel. Es bleibt spannend, was dieses Rennen angeht, aber ich glaube auch, dass das irgendwann mal wieder zurückbeordert wird. Du nimmst ja einfach so eine Riesenwaffe daraus im Powerplay. Aber damit wollen wir es mit den Adlern dann fast bewenden lassen. Einen kleinen Ausblick haben wir noch. Wir wollen nochmal aufnehmen, 4. Januar, DL Winter Game in Frankfurt. In einem Stadion, es wird kalt. Also wenn er nach Frankfurt fährt und denkt, hey, da wird's wieder warm. Nee, draußen. Diesmal richtig draußen, könnte kalt werden. Also Saunatuch diesmal daheim lassen. Und alles weitere zu dem Spiel dann machen wir vorher, oder?
Würde ich sagen.
Ja, was aber auch stattfindet, und da ist dann, the stage is yours, und ich lehne mich einfach zurück und halte die Klappe. U20 WM. Feel free.
Ja, the Tournament of the Rising Stars. Die U20 WM ist heute am Montag. Die Deutsche ist schon aufgebrochen nach Kanada, um sich einfach den Jetlag zu umgehen, um die kleinere Eisfläche, was ja ein großes Thema ist, es ist daran schon zu gewöhnen. Du hast zwar 4, 5 Spieler, die momentan drüben sind in Nordamerika, Nachwuchsspieler, die kleinere Eisfläche kennen, aber das Groß des Teams natürlich nicht. Und diese Umstellung ist ja gar nicht ohne. Wir haben es vorhin von Christian Reichel gehabt. Da hast du noch Testspiele, zweimal gegen die Slowakei, einmal gegen Kasachstan und dann gegen Schweden. Alles Gegner, auf die du nicht triffst in der Gruppenphase bei der U20 WM. Du triffst da natürlich ein sehr schweres Auftaktprogramm. Erstmal mit den USA, dann kommt Kanada, dann Finnland und zum Abschluss dann Lettland. Die Partie, die du dann gewinnen musst, aller Voraussicht nach, um der Relegation zu umgehen und sich fürs Viertelfinale zu qualifizieren, wenn alles so läuft, wie man von ausgeht, weiß man natürlich auch nie 100%. Alles live und kostenlos bei Magenta Sport. Die Uhrzeiten sind auch recht human, alles so meistens, bis auf eine Partie, glaube ich, auch immer so gegen 21:30 abends. Von daher super Platz. Der ein oder andere läuft natürlich gegen Ende der Partie in der DEL, aber dann kann man ja direkt rüberschalten zur U20 und sich das anschauen zum Kader noch kurz. Es wurde ein Spieler mehr mitgenommen, als am Ende dann gemeldet werden dürfen. Auffällig, das ist der Endjahrgang, ist der 2005er, also die 19-Jährigen, jener Jahrgang, der auch vor 2 Jahren abgestiegen ist bei der U18 in der Schweiz, damals gegen Norwegen in der Relegation. Es sind aber nur, in Anführungszeichen, 13 Spieler von diesen bis jetzt 26 Nominierten dabei aus diesem 2005er Jahrgang. Die anderen sind 9 Stück, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 2006er Jahrgang, 4 Stück sogar 2007, darunter Carlos Händel, Verteidiger, auch vor 2 Jahren noch bei den Jungadler Mannheim gespielt, ist dann über Schweden jetzt nach Halifax gekommen, in die Quebec Major Junior Hockey League, spielt da eine bisher gute Saison, ist auch ein absolutes Talent, 2007er Jahrgang ist der Draft-Jahrgang, wird da gute Chancen ausgerechnet, gedraftet zu werden. Zweiter Kandidat, David Lewandowski, Sohn von Eduard Lewandowski, natürlich auch die älteren Adler-Fans werden sich erinnern, Meisterspieler von 2007. Nächste
von Robert, oder?
notfalls auch das. Ist ja auch drüben in Kanada und wird auch für den Draft gehandelt. Zweiter Spieler ist Maxim Schäfer, der bei den Eisbären so 3 bis 4 Minuten im Schnitt spielt in der DNL. Aber hauptsächlich da auftrumpft, auch gegen die Jungadler vor, ich glaube, 2 Wochen, 1, 2 Wochen, da auch eingesetzt wurde in den Topspielen noch. Wird man sehen, großer Spieler, großgewachsener. Und der vierte ist Timo Kose von Regensburg, hat auch schon DEL2-Einsätze, macht da durchaus auf sich aufmerksam. Wird man mal sehen, ob alle 4 2007 da mitgehen. Ich glaube, Lewandowski und Händel auf jeden Fall. Und dann, musst du die Partie gegen Lettland gewinnen, um dich dann der Relegation zu umgehen. Das wär's.
Ja, das war jetzt eine Menge. Wann geht es los? Wieder über Weihnachten?
Genau. Erster Spieltag ist, glaube ich, sogar am 26. Auftaktgegner ist die USA. Gib mir einen Moment, dann kann ich euch das noch genau sagen, aber es ist natürlich wieder Weihnachten und zwischen den Jahren die Spiele.
Was gibt's noch zu sagen? Geht's raus? Schaut's euch an. Nee, eigentlich tatsächlich sind wir dann durch für diese Sendung, die ja dann doch viel, viel positiver geworden ist, als ich gedacht hatte vor der Aufnahme.
Passiert, ne?
Ja, nee, ab und zu kommt auch mal bei mir die gute Laune durch, keine Ahnung. Sollte, bitte das zu entschuldigen, sollte nicht so oft der Fall sein.
Kurze Ergänzung. Wenn ihr jetzt auch dabei seid. Kurze Ergänzung, jetzt nicht zu deiner Aussage, aber zu U20, 26. Dezember, USA, 20.30 Uhr.
Ja, ist doch perfekt, um endlich der Familie zu entfliehen und dann Danke zu sagen. 26. ist auch wieder DL-Spieltag, ne?
Genau.
Alles wie immer. In diesem Sinne, Phil, vielen, vielen Dank. Wir sind durch. Oder hast du noch? Willst du noch was?
Wir sind durch.
In jeder Form sind wir heute durch. Danke euch ans Zuhören. Geht's raus, schaut's Eishockey. Wir sehen uns hier bei Eiszeit FM dann demnächst wieder. Wahrscheinlich nächste Woche mit Christian Rotter und der Folge zum Buch Bock auf Eishockey. Wie gesagt, Edelsports Verlag, 22 Euro, geht's raus und schenkt's das Buch. Ist eine gute Sache. Dump and Chase kommt morgen raus. Wir haben es heute schon im Briefkasten gehabt. Auch sehr empfohlen, die Ausgabe, kann ich schon mal sagen. Der Kollege Schwickerath mit vielen Texten zu vielen, vielen guten Eishockeyspielern. In diesem Sinne, Phil, lieben Dank an dich. Danke, geht raus an die Steadies. Euch eine schöne Weihnachtszeit und bis die Tage. Bis dann, ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.